your engine.
Daily Dakar, das tägliche Update von der härtesten Rallye der Welt, wird präsentiert von PS Laser. Die Rallye Dakar steht einfach nie still und damit tun wir es in der Redaktion Pitwalk und im Studio von Pitcast natürlich auch nicht. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe am frühen Morgen vor der dritten Etappe beim größten Abenteuer des Motorsports. Gestern Abend flatterte wieder mal eine Erklärung der Rallye-Leitung der Sportkommissare rein. Und es ging nicht nur darum, dass Carlos Sainz nicht mehr weiterfahren darf, es ging auch um eine Ergebniskorrektur in der Autowertung. Rukas Basiuszka aus Litauen hat im Nachgang der Mega-Monster-Marathon-Etappe den Sieg zugesprochen bekommen. Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk haben ihren Sieg, von dem wir lange Zeit ausgegangen sind, also am grünen Tisch noch verloren. Timo Gottschalk, was war denn da los? Die Rede ist von einem vermurksten Tankstopp, von dem Basiuszka nachträglich Zeit gut geschrieben haben soll.
Ja, gestern beim zweiten Tankstopp waren nur 40 Minuten Zeit und waren einfach zu viele Autos gleichzeitig in der Tankzone, dass die anderen das nicht geschafft haben, in der Zeit das Auto zu betanken und dadurch zu spät aus dem Tankstopp raus sind und dadurch Zeit verloren haben. Die haben natürlich wiederbekommen, was ist fair, das ist richtig, das ist okay.
Na gut, also das neue Ergebnis von gestern lautet: Rukas Basiuszka gewinnt vor Yazid Al-Raji und vor Juan Jacopini, einem Toyota Hilux Privatfahrer aus Argentinien. Henk Latechan auf Rang 4 eingestuft vor Nasser Al-Attiyah, Mathieu Serradori mit seinem Century und Sebastian Loeb, dem Elsässer, im Dacia Sandrider. In der Gesamtwertung hat das Ganze nur kleinere kosmetische Auswirkungen. Nach wie vor ist Henk Latechan auf Platz 1, der südafrikanische Offroad-Meister, führt mit 4 Minuten und 45 Sekunden Vorsprung vor Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk. Dann Nasser Al-Attiyah auf der dritten und Toby Price auf der vierten Position vor Matthias Ekström im besten Ford und Sebastian Loeb auf der sechsten Position. Besonders kurios gestern, wir haben es nur ganz kurz anreißen können, sowohl in unserem Video als auch in der Eurosport-Sendung, ein Frontalaufprall in der Wüste zwischen Jeneel de Villiers und Saoud Varia. Dirk von Sitzewitz schildert uns seine Sicht der Dinge über diesen Unfall, der sich zwar in einer Schlucht zugetragen hat, aber auch in dieser Schlucht hätte eigentlich genug Platz sein sollen, um im offenen Gelände einen Frontalaufprall zu vermeiden. Jeneel de Villiers und Dirk von Sitzewitz haben unglaublich viel Zeit verloren und sind damit natürlich durch diesen Crash aus dem Reigen der Sieganwärter ausgeschieden.
Ja, eigentlich ist die 48 Stunden Chrono Stage für uns bis 40 Meter vom Ende sehr gut gelaufen. Klar hatten wir auch unsere kleinen Probleme hier und da mal nach dem Weg geguckt, auch mal festgefahren und so weiter, waren aber richtig gut unterwegs. Naja, und an einer kniffligen Stelle, 40 Meter vom Ziel, hatten wir leider Gegenverkehr. Da sind wir alle falsch gefahren und uns kam dann unser Teamkollege entgegen, der vor uns falsch gefahren war, umgedreht ist. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil wenn du weißt, dass du falsch bist und du fährst auf deiner Strecke zurück, solltest du ja auch wissen, dass andere den gleichen Fehler machen können, das noch nicht realisiert haben, da voll angeflammt kommen. Da musst du also entsprechend vorsichtig sein und am besten neben der Piste fahren. So kam also der Teamkollege uns entgegen. Wir konnten nicht mehr ausweichen und sind zusammengeknallt, beide Autos kaputt. Wir konnten unser Auto in 2 Stunden und 7 Minuten reparieren, zum Teil mit Teilen von ihm, weil bei ihm klar war, dass er Ersatzteile von außen brauchte. Naja, und sind dann ins Ziel gehumpelt. Das war natürlich extremst ärgerlich nach einem bis dahin so guten Tag oder Tagen. Ja, das ist schon ziemlich doof gelaufen und absolut überflüssig, unnötig. Hätte nicht sein müssen. Jetzt sind wir in einer langweiligen Position. Wir haben keine Chance mehr aus eigener Kraft gutes Ergebnis zu fahren. Wir müssen jetzt versuchen, solide durchzufahren und hoffen, dass andere ihn auch noch Mist machen, um wieder weiter nach vorne zu kommen. Über 2 Stunden Rückstand, ich glaube 2,5 Stunden Rückstand jetzt nach vorne. Das holt natürlich aus eigener Kraft nicht auf. Aber das Rennen gerade ist angefangen. Wir haben 2 Etappen von 12, noch jede Menge Kilometer zu fahren. Das ist natürlich positiv, was unsere Chancen angeht, nach vorne zu kommen. Aber die Motivation ist gerade nicht so großartig oder war schon mal besser. Wir hatten uns den letzten Tanz etwas anders vorgestellt. Aber mal abwarten. Haben wir noch ein paar Tage zu fahren. Ich hoffe, dass wir jetzt gut durchkommen werden.
Genil de Valliers präzisiert den Unfallhergang noch ein bisschen. Er schildert im O-Ton aus dem Biwak, dass sich vor dem Crash ein Zug von 11 Fahrzeugen in einer dichten Staubfahne gebildet hätte. Und innerhalb dieses D-Zugs hätte man mangels Sicht die Orientierung verloren, und zwar alle miteinander. Saud Warjava sei einer von denjenigen gewesen. Und er hätte früher wieder reagiert, sei umgedreht und dann frontal auf Genil de Valliers zugekommen. Eine unglückliche Verkettung unglücklicher Umstände sei das Ganze gewesen. Und weil das Auto von Saud Warjava, wie auch Dirk von Zitzewitz es schilderte, ärger beschädigt gewesen sei als der Wagen von Genil de Villiers, hätte man sich bei ihm quasi als Organspender für die eigene Reparatur bedienen können.
It was all going very well until 40 cars from the end. Then, you know, there was quite a few cars together, about 11 cars, and we all were sort of in a dust train. And then, you know, unfortunately, some of the front guys lost the route. The navigation was quite tricky. And I think Saud and Francois was one of them. And then, you know, they came back to find the right way, and we just had a head-on collision in the dust. So, you know, that's really, really unfortunate. But yeah, I mean, we managed to fix the car. Took some parts of Saud's car because his car is a little bit more damaged than my car. But yeah, I mean, there's nothing more to say about it. It's just very unfortunate.
Aber nicht nur bei den Werkswagen hat's gestern ordentlich reingehauen, vor allen Dingen natürlich bei den vielen Privaten, die geächtzt und gestöhnt haben unter der Last dieses Mega-Marathons. Daniel Schröder und Henry Karl Köhne, deren Schicksal verfolgt ihr ja sicher auch gemeinsam mit mir auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, also auf Pitwalk TV. Schröder meldet sich gestern Abend noch spät zu Wort, als er bei Einbruch der Dunkelheit das Biwak erreicht hat.
Wir sind gestern losgefahren, die ersten 168 Kilometer waren relativ steinig, sind wir ganz gut durchgekommen, haben ein, zwei Plätze verloren gegenüber ein paar Leuten, aber es war eigentlich nicht so schlimm, sind wir trotzdem ganz sauber durchgefahren. Dann haben wir einen kleinen Service gehabt bei 168 Kilometer, dann unser Team ein paar Sachen gewechselt, das hat aber nur 5-6 Minuten gedauert, das ging ganz gut. Dann sind wir weiter und bei Kilometer 250 ungefähr haben wir ein elektrisches Problem gehabt, da wollte unser Fahrzeug nicht mehr. Dann haben wir 6 Stunden lang irgendwie den Fehler gesucht und hin und her gebastelt, haben am Ende, ja, mussten am Kabelbaum ein bisschen was rumfummeln und haben einmal eine Drosselklappe gewechselt mitten in den Dünen. War dann 17 Uhr, bis wir das geschafft hatten, und dann wird es um 18 Uhr ungefähr dunkel hier. Dann haben wir noch, glaube, 280 Kilometer ungefähr in den Dünen gefahren. Das war natürlich relativ spannend, gerade mit dem Licht ist es relativ schwierig. Haben wir aber alles geschafft, sind um 9:30 abends in unserem Camp angekommen. Da war dann am Ende nur, gab es ein Zelt und eine Isomatte und einen Schlafsack und so Überlebensrationen sozusagen, wo man sich dann ein bisschen was fertig machen konnte. Und dann haben wir da übernachtet und durften dann heute Morgen direkt ab dem gleichen Punkt wieder weiterfahren. Heute Morgen lief es dann eigentlich richtig gut. Das Auto hatte dann, nachdem wir es repariert hatten, eben keine Probleme mehr und sind heute eigentlich eine super Etappe gefahren, glaube ich. Zumindest für die Verhältnisse von hinten relativ weit gekommen, aber viele Leute überholt. Und ja, wir sind eigentlich voll und ganz zufrieden jetzt. Natürlich ärgerlich mit der ganzen Zeit, die wir verloren haben. Wir sind überglücklich, dass wir unsere Probleme da irgendwo überwinden konnten und jetzt noch im Rennen sind. Hätte nämlich auch ganz anders laufen können. Das war wirklich kurz vor knapp. Jetzt bereiten die Mechaniker alles vor, hört man jetzt, glaube ich, im Hintergrund. Und ja, wenn das dann alles fertig ist, dann können wir morgen eigentlich so wieder losgehen. Morgen haben sie die Etappe erstmal reduziert und müssen dann ungefähr, glaube, 310 Kilometer fahren.
Wir kommen gleich schon wieder mit einer neuen Episode von Pitwalk TV auf den Markt. Und da könnt ihr dann verfolgen, wie es Daniel Schröder ergangen ist, auch in bewegten Bildern, und wie es heute Morgen weitergeht. Und zwar sowohl bei Daniel Schröder als auch bei zwei anderen Hauptdarstellern. Ihr werdet auf Pitwalk TV einer völlig abgekämpften Annette Quandt begegnen, die in der Side-by-Side-Wertung zwar auf Platz 19 unterwegs ist, bei den Challengern, also der ersten Liga der Side-by-Side, trotzdem sieht man ihr im Video auf Pitwalk TV an, wie sehr sie zu kämpfen gehabt hat. Sie schildert dort sehr eindrucksvoll, wie schwierig es ist, im dichten Staub der Vorderleute zu fahren, weil die Side-by-Side im zweiten Teilabschnitt nur in Abständen von jeweils einer halben Minute auf die Strecke gelassen worden seien. Sie schildert auch, wie gefährlich es ist, wenn das Sentinel, also das Onboard-Warnsystem, für schneller von hinten kommende ausfällt, und wie sie dort beinahe eine Kollision mit einem Truck gehabt hätte, der sie beinahe förmlich übergemangelt hätte. Und auch heute Morgen gibt sich Annette Quandt noch sehr, sehr nachdenklich darüber, wie extrem brutal die Rallye Dakar in diesem Jahr geschnitten und gestaltet worden sei.
Ja, ich sehe wahrscheinlich nicht nur fertig aus, sondern ich bin's auch. Das ist halt alles schon an Tag 3, ne? Ich meine, wir fühlen uns alle, als hätten wir schon die ganze Dakar hinter uns und würden jetzt mal spätestens einen Restday haben. Und jetzt haben wir aber eigentlich eine Stage und dann auch schon wieder die Marathon-Etappe. Ja, deswegen, ich glaube, also die haben es wirklich, es ist gemacht, um, weiß ich nicht, was der Plan ist, irgendwie um 50% des Fahrerfeldes am Restday rauszuhaben, glaube ich. Und da geht es halt nicht nur den hinteren Fahrern so, dass das alles schwer sein soll und muss. Und deswegen macht man den Schmarrn ja, es soll ja wirklich schwer sein. Aber der Punkt ist, es ist hier eigentlich gar nicht wirklich schwer, sondern es ist einfach nur oll. Das ist einfach nicht schön, wenn man den ganzen Tag im Fesch-Fesch fährt, nichts sieht. Das hat auch mit fahrerischem Können meiner Meinung nach überhaupt gar nichts zu tun, weil das ist einfach nur Glück, dass du halt irgendwie einen Busch triffst oder nicht oder einen Stein triffst oder nicht. Und gerade, was ich auch gesagt habe, diese 30 Sekunden Startzeiten, das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Du startest jeden Tag und hast, sagen wir mal, ab dem mit Platz 20 oder so, wenn die anfangen, eine Minute und dann 30 Sekunden zu starten, es ist, du bist von jeden Tag, muss ich im Prinzip 6 Autos überholen, um denselben Abstand zu haben, wie die vorderen Autos jeden Tag nach dem Start schon. Das ist doch nicht fair. Also an der Stelle weiß ich wirklich nicht, wie man das, ja, ich verstehe nicht, was sich die FIA dabei denkt, das so zu machen. Und ich meine, die sagen immer, ja, du sollst nicht in die Dunkelheit kommen und das ist gefährlich und bla bla bla. Ich fahre im vorderen Mittelfeld. Da ist mehr als die Hälfte hinter mir. Und die sind alle im Dunkeln, weil ich komme fast jeden Tag ins Dunkle. Diese Erklärung ist einfach kompletter Quatsch. Und ganz ehrlich, ich fahre lieber eine komplette Dakar im Dunkeln als jeden Tag im Staub. Und dieser Staub ist einfach mega, mega gefährlich. Und wenn man dann noch nicht mal mehr ein Sentinel hat, naja, dann ist jeglichster Crash vorprogrammiert. Wir haben gestern einfach nur noch probiert zu überleben. Naja, wir mussten noch mal kurz reparieren. Wir haben einen E-Arm gebrochen, aber den haben wir, weiß ich nicht, in einer halben Stunde repariert gehabt. Und dann bist du aber wieder im Staub, weil natürlich hast du wieder zig Autos vor dir. Was in dem Fall aber gar nicht das Problem wäre, wenn der Sentinel gehen würde. Na, aber da man eine Hupe, kannst du vergessen, hört dich kein Mensch, geht einfach alles nicht. Und an der Stelle sollte man wirklich mal irgendwie was tun, dass die Sicherheitssysteme, die wir denn da haben auf der Rallye, auch funktionieren. Ja, ich weiß nicht. Also schwer ist alles gut, aber diese auch Fesch-Fesch-Dünen, ich habe auch mit mehreren Fahrern gesprochen, ob sie sowas in ihrem Leben schon mal gesehen haben. Ne? Ich habe keinen gefunden, auch nicht von den Pros, die gesagt haben, ja, das habe ich schon mal gesehen. Das waren wirklich Dünen aus Mehl. Und da fährst du basically durch die Düne durch. Also die explodiert über dein Auto. Und du siehst über Kilometer nichts, nicht mal wenn kein Auto vor dir ist. Und da weiß ich echt nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Plus, ich meine, die Autos sehen alle aus. Wir reißen uns die Teile rechts und links weg. Die Minis sind jeden Tag, sehen so aus wie Side-by-Sides, weil sie letztendlich reißt man sich die ganzen Seitenteile ständig weg. Das ist alles andere als sinnvoll, für keinen. Und das hat nichts mit schwer zu tun. Wenn man die Strecke so legt, dass sich die Leute, also die waren auch einfach so eng teilweise, dass ich gesagt habe, wie soll denn hier ein Mini durchkommen? Das ist fast nicht möglich. Also zumindest nicht, ohne sich die Hälfte der Carbonkeile abzureißen. Und das ist das, was ich echt nicht cool finde. Nicht, dass sie es schwer machen, sondern dass sie es einfach versuchen, so unschön wie möglich zu machen. Und das, ja, hoffe ich, dass das jetzt in den nächsten Tagen irgendwie besser wird, weil so macht es alles andere als Spaß.
Heute Morgen gibt es immerhin ein kleines Stückchen Entwarnung. Die heutige Etappe ist verkürzt worden und auch entschärft worden. Aber nicht etwa, weil die Veranstalter Mitgefühl gehabt hätten mit den Fahrern. Nein, aus meteorologischen Gründen, wie Timo Gottschalk weiß.
Verkürzt heute, weil es wohl recht stark geregnet hat und am Ende der Prüfung so ein großer Schott ist, so ein großer Salzsee, der unter Wasser steht und wir da nicht durch können.
Annette Quandt hat zu Recht darauf verwiesen, dass vor allen Dingen die vielen Privatfahrer Fahrer natürlich darunter leiden, wie strapaziös die Rallye Dakar ist. Und so wie es Mitch Guthrie ja auch im Podcast gestern schon gesagt hat, sie alle haben das Gefühl, als seien sie schon durch die Mangel genommen worden von einer kompletten Rallye-Distanz. Dabei hat's gerade erst begonnen. Und jetzt hört euch mal an, was der Berliner Motorradprivatfahrer Justin Gerlach bei seinem Einstand so alles erlebt. Und haltet euch, wenn ihr die Stimme von ihm schon hört, vor Augen. Der Bursche ist 23 Jahre alt, bestens durchtrainiert, steht voll im Saft und trotzdem hört ihr schon an seiner Stimme und an seiner Art, wie er sich artikuliert, was die Rallye selbst mit einem so untadeligen Sportsmann wie Justin Gerlach angestellt hat.
Entschuldige, ich bin komplett neben der Spur. Ich bin komplett fertig. Ich muss das erstmal verarbeiten, was jetzt gerade passiert ist. Also ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, dass du wenigstens die Infos hast. Gestern bei Kilometer 200 der Chrono hatte ich nur noch den ersten und zweiten Gang. Also ab Kilometer 200, das war insofern in Ordnung, weil danach erst mal eine Düne kam. Da ich im zweiten Gang sogar noch 3-4 Leute überholt in den Dünen. Und habe es dann gerade mit Sonnenuntergang zum Tankstopp bei 412 geschafft, das weiß er aber sicherlich. Dann haben wir abends, siehst du in den Videos, die ich hochgeladen habe, den Kupplungskorb runtergenommen, ins Getriebe reingeschaut und einen kaputten Schaltstern gefunden. Da war ein Pin abgebrochen, wir haben den manuell hochgeschaltet. Das heißt, ich konnte den Gang 3 bis 6 benutzen. Wenn ich runtergeschaltet hätte, wäre es aber wieder in 1 bis 2 hängen geblieben. Das heißt, ich habe den Schalthebel abgenommen, in die dritte Position, beziehungsweise in die vierte, dann eben gepackt, je nachdem, was für ein Terrain war. Ich habe dann immer den Schalthebel aus der Tasche genommen. Hab nur gehofft, dass ich die Kupplung nicht zerstöre. Dann bin ich losgefahren heute Morgen aus dem Camp und habe festgestellt, dass ich ein Ölleck habe, habe ein bisschen Öl verloren, habe die Kupplung wieder aufgemacht, wir haben den O-Ring kaputt gemacht. Ich habe sie dann neu eingebaut, den O-Ring mit einer, also das gerissen, habe die Öffnung quasi nach oben gepackt, damit war das Ding dann dicht. Ja, da habe ich es einfach nur, also alles gegeben im dritten Gang da durch die weichen Feschfeschdünen da. Das war, also das, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat, dass da meine Kupplung überhaupt noch gehalten hat. Habe jetzt eine neue Kupplung drin. Schaltstern wird repariert, Ölwechsel, ich habe den Motorrad wird fertig gemacht. Ich war jetzt beim Physio, ich bin ja gerade halb weggenickt. Ich muss jetzt ins Bett, ich bin fertig, aber so viel zum Thema zu dir.
Es ist einfach nur brutal in diesem Jahr. Es ist unglaublich, was die Fahrer meistern müssen. Und je weiter hinten sie fahren, desto schwieriger wird's natürlich. Wir verfolgen das Ganze weiter auf allen Kanälen, sowohl auf Pitwalk TV, wo gleich heute Morgen schon die nächsten Insights direkt aus dem Biwak in Bischa online gehen werden, als auch hier im Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Schön, dass ihr schon so früh reingeklickt habt. Auf bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.